Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Caro Nieder.
Ja, Deutschland ist ein wohlhabendes Land, aber heißt das dann auch automatisch, dass es hier allen gut geht, alle viel Geld haben? Nee, natürlich nicht. Über 14 Millionen Menschen in Deutschland lebten im Jahr 2022 in Armut. Das zeigt der neue paritätische Armutsbericht. Ein Fünftel davon sind Kinder. Wenn man aus einer Familie kommt, die von Armut betroffen ist oder aus einer nicht-akademischen Familie, dann sind unter anderem die Bildungschancen oft schlechter. Es ist schwieriger, auf ein Gymnasium zu kommen, zur Uni zu gehen. Und genau das wollen wir uns heute genauer anschauen. Später auch noch aus sozialwissenschaftlicher Sicht. Erstmal sprechen wir aber mit Ciani. Vielleicht kennt ihr sie als Ciani Sophia Höder. Unter anderem hat sie ein Buch genau zu diesem Thema geschrieben. Ciani kommt selbst aus einer Arbeiterfamilie, hat aber studiert und arbeitet mittlerweile als Journalistin. Nach der Realschule hat sie es mit einem Umweg über eine Sprachenschule und Fachabi dann doch in die Uni geschafft. Es fand sie erstmal weird, da mit Leuten abzuhängen, die aus einem akademischeren Umfeld kommen. Hallo Ciani.
Hallo.
Erzähl erstmal, warum war das denn weird für dich, in der Uni dann in so einer, ja, ich nenne es mal Bubble von Akademikern und Akademikerinnen plötzlich zu landen?
Weil es der erste Moment war, wo ich in Berührung kam mit Menschen aus akademischen Haushalten. Davor bin ich auf eine Realschule gegangen und auch, wie die Wohnpolitik ist, es ist sehr abhängig davon, wie viel Geld eine Familie verdient und das beeinflusst, wo sie wohnt. Das heißt, alle um mich herum, mit den Kindern, mit denen ich gespielt habe, sind aus einer ähnlichen Klasse gewesen. In der Schule war es dann auch so, ich habe mein Fachabitur gemacht und im Fachabitur sind es auch meistens Working-Class-Kids, die dort sind. Und erst mit dem Besuch an der Uni habe ich gemerkt, oh, das ist ganz schön anders. Da gibt es ja ganz, ganz andere Welten.
Kann man das einen Culture-Clash nennen?
Auf jeden Fall. Ich finde es total interessant, dass du Culture-Clash sagst. Weil viele Leute natürlich mich anschauen und sehen, meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz und denken, dass ich auf dieser Basis so eine Art von Identitätskrise habe. Aber ich finde es viel, viel extremer in Bezug auf Klasse. Und ich glaube, das war auch so eine Motivation heraus, ein Buch über die soziale Herkunft und über Klassen zu schreiben, weil ich nicht wusste, liegt es jetzt daran, dass ich einen Migrationshintergrund habe, dass ich gewisse Codes in Räumen nicht verstehe oder liegt es an meiner Klasse?
Und da würdest du sagen, war das dann zumindest an der Uni mainly Klasse?
Nein, also würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es war eine Mischung daraus. Das macht es ja so schwierig, weil unser Verständnis von Klasse ist sehr einseitig. Klasse oder Arbeiter ist sehr gewhitewashed. Wir denken, das sind nur diese Menschen, sind von Klasse betroffen und all diese anderen Aspekte spielen keine Rolle. Dabei ist es natürlich so, dass wenn ich irgendeine Form von Diskriminierung kriege, wirkt es sich auf meine ökonomische Realität aus. Also wenn ich eine Behinderung habe oder wenn ich aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, quasi schlechter bezahlt werde, wirkt es sich natürlich auf meine ökonomische Realität aus. Aber wir tendieren dazu, immer nur einen Aspekt anzugucken, haben Schwierigkeiten, mehrere Aspekte und die Gleichzeitigkeiten von Identitäten zu betrachten.
Ja, wie du sagst, das spielt natürlich zusammen. Das eine bedingt oder beeinflusst vielleicht das andere. Wie war das denn bei dir? Hat sich dein Freundeskreis denn dadurch auch verändert oder hast du dich denn zum Beispiel eher anfangs oder auch die ganze Zeit an Menschen gehalten, mit denen du dich vielleicht besser identifizieren konntest?
Ich glaube, es war sukzessiv. Das ist ja das Spannende an Klassen. Also was meine Identität ausmacht, also was für Musik ich höre oder wofür ich mich interessiere, was für einen Film ich geguckt habe am Tag davor. Und dann komme ich in die Uni und dann will ich darüber sprechen. Wir denken, das wäre was ganz Individuelles und was ganz Besonderes, aber das ist sehr klassengeprägt. Das heißt, vermutlich habe ich aufgrund meiner Klassenzugehörigkeit viele Menschen um mich herum gehabt, die dem ähnlich sind. Aber dann, je länger ich in diesem Universitätskonstrukt war, desto mehr hat es sich verändert. Also desto mehr habe ich auch mit Menschen eine Verbindung aufbauen können, wo es am ersten Semester vermutlich ein bisschen schwieriger für mich war. Und je mehr ich in diese Welt hineinkam, desto leichter wurde es für mich. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein sukzessiver Prozess gewesen. Um eine Beziehung aufzubauen, muss ich ja irgendwie über was reden. Und es ist leichter, wenn beide Leute sich zu dem Thema, über das man spricht, sich auskennen. Und zu Beginn kannte ich mich da nicht aus und hatte nicht so viel zu sprechen. Und das hat sich dann verändert, je weiter ich mit der Uni vorankam.
Weißt du noch, was dann das gewesen wäre, was du früher eher geschaut hast und was in der Uni aber Leute nicht geguckt haben oder was haben die dann geschaut?
Ich habe jetzt nicht einen konkreten Film, aber ich weiß noch, ich habe super, super gerne Reality-TV geguckt.
Das ist ja jetzt mega, also der Hit, ne?
Das ist so witzig, aber damals war das schon so, oh, die dumme Working Class sitzt vorm Fernseher und schaut sich irgendwelchen Mist an, so.
Ach, krass.
Und da war ich schon so die Einzige. Vermutlich habe ich sowas wie Casting-Shows geguckt, auf jeden Fall. Riesa No Angels-Fan. Ich glaube, ich habe die ersten zwei Staffeln auch Germany's Next Topmodel geguckt. Das war ja auch ein Happening. Und da kam man halt an die Uni, zur Arbeit, wo auch immer hin und hat darüber gesprochen. Und da habe ich schnell gemerkt, dass viele nicht Fernsehen geguckt haben. Wenn sie was geschaut haben, dann war es irgendwie eine Doku. In dem Moment, als ich in diesen sozialen Kreis reinkam und festgestellt habe, dass ich anders bin, habe ich mich natürlich, wie es so ist für uns Herdenmenschen, so ein bisschen angepasst. Und habe dann auch aufgehört, darüber zu sprechen, was ich denn abends gemacht habe.
Ich wollte gerade fragen, du hast es trotzdem geschaut, aber nicht mehr erzählt, oder?
Jein, also dann gab es so eine Phase, wo diese krasse Krise entstand, weil ich gemerkt habe, wow, die Themen, mit denen ich mich jetzt auch bei meiner Arbeit auseinandersetze oder in der Uni, womit ich mich da beschäftige, ist eine ganz andere als in meiner Familie. Ich bin irgendwie zwischen den Welten sozusagen und dadurch hat sich mein Geschmack dann auch ein bisschen verändert. Dann habe ich angefangen, andere Dinge zu machen und hatte dann aber auch so eine Überkompensation, eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt muss ich genauso sein wie diese Klasse, in der ich mich jetzt so langsam befinde und muss ganz, ganz viel nachlesen und muss ganz, ganz viel machen. Das heißt, ich wurde dann so super fleißig und habe dann tatsächlich aufgehört, so gewisse Dinge aus meiner ursprünglichen Klasse zu genießen und habe gesagt, nein, ich habe keine Zeit, JNTM zu gucken. Ich muss jetzt hier philosophische Bücher lesen. Ich habe noch nie Plato gelesen und so weiter. Und dann irgendwann kam dann der Shift in meinen Kopf, wo ich dachte, absoluter Blödsinn, weil das ist ja eigentlich das Besondere an mir und habe dann aufgehört und zelebriere jetzt Reality-TV und sage das auch.
Also du hast jetzt beschrieben, dass du das Gefühl hattest, du musst dich irgendwie anpassen. Wieso hattest du dieses Gefühl? Also wurde dir auch oft gespiegelt, du musst das jetzt so machen, weil du sonst ausgegrenzt wurdest, diskriminiert wurdest? Oder war es vielleicht eher von dir so ein Gefühl, oh mein Gott, die anderen machen alle XYZ, das muss ich jetzt auch tun, damit ich gemocht werde?
Es war gar nicht so dieses, ich will gefallen, sondern eher dieses, vermutlich so ein Ehrgeiz. Ich will auch erfolgreich darin sein, um einen guten Job zu kriegen. Also weil mein Bildungsweg, den konnte ich nur erreichen durch die Aufopferung meiner Familie. Also meine Mutter hat mich sehr unterstützt und ihr war das wichtig. Mein Großvater hat auch meinen Bildungsweg mitfinanziert und unterstützt. Das heißt, für mich war immer klar, damit hast du mehr Möglichkeiten, damit könnte dein Leben ein bisschen leichter sein als unser.
Dann will man auch durchziehen, ne?
Dann will man durchziehen. Und das sind ja alles so soziale Korrektionen, die jetzt nicht explizit passieren, dass jemand sagt, boah, du bist ja voll aus einer anderen Klasse, du passt ja gar nicht rein, das macht ja niemand.
Aber bei dir kam ja irgendwann der Shift, dass du gesagt hast, Moment mal, was ich hier gerade alles mache, ist total Quatsch, das bin überhaupt nicht ich. Es ist ja, macht mich ja auch besonders, wenn ich lieber Trash-TV zum Beispiel gucke. Wie hast du es geschafft, das also für dich dann wieder zu ownen und auch stolz vielleicht drauf zu sein?
Ich glaube, das fing an, als ich angefangen habe, so ein bisschen mehr Leute kennenzulernen und zu fragen, was deren Biografien sind und wo sie, wie sie, wo gelandet sind. Und dann schnell habe ich rausgefunden, dass sie sehr viel mehr Hilfeleistung und Unterstützung hatten, aufgrund dessen, dass ihre Eltern schon akademische Kreise kannten, die Regeln kannten. Das war für mich halt sehr schwierig. Ich war halt ganz, ganz alleine damit und musste mich viel durchfragen und durcharbeiten und sehr viel selber fragen und dann zu realisieren, wow, die hatten es viel, viel leichter. Und gleichzeitig habe ich auch in meiner Klasse, in der ich aufgewachsen bin, gemerkt, dass ich dann auch anders behandelt wurde, dass dann das Interesse da war und dann Menschen auf mich zukamen und gefragt haben, hey, okay, wie hast du das gemacht? Also wie so eine, so das Bedürfnis einer Anleitung, so.
So. Zum Vorbild, ne?
Genau. Menschen, die so einen sozialen Wechsel erlebt haben, ist, dass wir natürlich gerne betonen, dass wir so einen ganz besonderen Weg hinter uns haben. Ab dem Moment, wo wir realisieren, wir sind jetzt mal auf der anderen Seite und merken, wow, mein Vater, der Berufssoldat ist, meine Mutter, die Busfahrerin ist, mein Opa, der Fliesenleger ist, die sind genauso klug, die hatten nur andere Mittel. Und das ist dann der Moment, wo du realisierst, okay, es ist verrückt, was hier passiert. Das sind einfach nur, ja, Geburtsvorteile. So zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit den richtigen Mitteln. Das und das musst du tun oder so und so musst du dich
wie
verhalten.
Wie es auch überhaupt läuft, ne?
Wie es läuft, ja.
Glaubst du denn, dass dein Background dir auch naja, eine besondere Perspektive auf jeden Fall gegeben hat, aber dir auch eine Stärke mitgegeben hat. Also weil wir haben jetzt viel darüber gesprochen, warum es für dich vielleicht schwieriger war oder anders war. Was war aber vielleicht auch positiv sogar daran?
Also ich würde es auch nicht anders haben wollen, persönlich. Also ich bin sehr glücklich und stolz auf meine Klasse, in der ich aufgewachsen bin und in der Klasse, in der ich bin und all diese Dinge, die ich erlebt habe. Deswegen würde ich schon, glaube ich, sagen, es war schon ein schöner Weg. Ich glaube, ich hätte, glaube ich, mehr so einen sozialen Kreis gewünscht, so eine Art Leute, die sagen, ja, du bist nicht verrückt und dieses Hin und Her und diese großen Fragezeichen in deinem Kopf, das ist tatsächlich eine normale Erfahrung aufgrund dessen, dass du gewechselt bist oder dass du diese Dinge erlebt hast. Ich habe natürlich die soziale Mobilität. Das haben zugegebenermaßen nicht nur Menschen, die einen Klassenwechsel erlebt haben. Ich habe auch eine Freundin zum Beispiel, und sie ist in Neukölln groß geworden. Neukölln damals, bevor es gentrifiziert wurde. Und das war halt so Brennpunkt Neukölln, höchste Arbeitslosenquote. Also Neukölln war einfach der Bezirk, wo kein Mensch mit seinen Kindern wohnen wollte quasi, der es sich leisten konnte, sich auszusuchen, wo man wohnt. Und sie kommt aus so einer sehr, sehr akademischen Familie. Und ihre Mutter hat sich zum Beispiel ganz bewusst dazu entschlossen, sie nicht auf eine Privatschule zu schicken, sondern auf eine ganz normale öffentliche Schule. Und das heißt, quasi von ihrem Haushalt wurde sie sehr Mittelschicht, vielleicht so ein bisschen drüber noch so sozialisiert aufgrund ihrer Familie. Aber in der Schule hatte sie eine Working-Class-Sozialisierung. Dadurch hat sie nicht explizit einen Klassenwechsel gemacht. Sie hat einen ähnlichen Alltag wie ihre Mutter quasi. Also sie ist einer der wenigen, wo ich auch sehe, dass sie ganz, ganz viele unterschiedliche FreundInnen hat mit unterschiedlichen sozialen Herkünften.
Ja.
Und auch keine Probleme hat, mit einem zu sprechen und mit einem eine Beziehung aufzubauen. Und das würde ich schon sagen, dass das ein Vorteil ist, wenn man so einen Klassenwechsel hinter sich hat, hat man die soziale Mobilität. Ich kann zwischen den Klassen wechseln und ich kann mit Leuten eine Beziehung aufbauen und ich kann auch die Codes verstehen und ich kann über unterschiedliche Themen reden. Und das ist ja das, wo ich dann realisiert habe, okay, das ist total ein Vorteil. Ich gucke Reality-TV und mache das. Also ich muss nicht mich entscheiden in dem Sinne oder ich muss jetzt nicht genau diese Klasse verkörpern, weil ich das auch nicht kann, sondern ich habe diese unterschiedlichen sozialen Dimensionen in mir. Und das würde ich schon sagen, das ist schon ein großer Vorteil.
Was würdest du denn anderen in einer ähnlichen Situation raten, also die auch so einen Klassenwechsel vor sich haben? Also kann man vielleicht gar nicht so genau sagen, weil manchmal weiß man es ja auch noch gar nicht, dass das jetzt gerade passiert.
Ja,
aber
absolut.
Genau, jemand, der vielleicht schon in so einer ähnlichen Situation ist.
Ich glaube wirklich dieses Gefühl der Scham überspringen, dieses Gefühl, ich muss mich schämen, dass meine Familie oder mein Leben so ganz anders aussieht. Ich glaube, das ist so ein gemeines Gefühl, weil ich dachte, wir sind arm und ich muss mich dafür schämen. Und dabei ist es ein strukturelles Problem. Also wenn wir uns angucken, wer in unserer Gesellschaft arm ist, dann sehen wir, es sind meistens Frauen oder nicht nur Frauen, es sind meistens Mütter, alleinerziehende Mütter, Menschen mit Migrationshintergrund, es sind Menschen mit Behinderung. Also wir sehen dann, wenn wir uns die Statistik angucken, ist es was Strukturelles. Armut ist nicht, wie wir irgendwie uns in so einer hyperindividualistischen Gesellschaft denken, die Person kann einfach nicht gut mit Geld umgehen oder sie gibt sich keine Mühe. Die Scham kommt mit diesem Unwissen darüber, dass man denkt, irgendwas habe ich verbrochen. Und das glaube ich, jetzt merke ich es auch, das war vermutlich auch der Prozess, den ich realisiert habe, dass ich mich mehr mit diesen Statistiken und Strukturen und mit Soziologie und mit Klassen auseinandergesetzt habe und immer mehr gemerkt habe, okay, wir haben unser Bestes gegeben und es gibt Menschen, die arbeiten sehr, sehr viel und sind arm. Es gibt Menschen, die arbeiten überhaupt nicht und sind reich. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben und all diese Narrative, die herumfliegen und die dann erwarten, dass jemand irgendwie solche strukturellen Hürden ganz, ganz alleine schaffen soll, überwinden soll. Das behält den Status quo quasi aufrecht. Das heißt, all diese Kenntnisse, wie das läuft und auf jeden Fall auch jemanden um sich zu haben oder Menschen um sich zu haben, die einen mit seiner tollen, vielfältigen Klassenidentität auch unterstützt.
Siani, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn ihr mehr von Siani hören bzw. eigentlich lesen wollt, ihr Buch dazu heißt Vom Tellerwäscher zum Tellerwäscher – Die Lüge von der Chancengleichheit. Auch Frances Seeg hat ein Buch geschrieben. Frances hat eine Professur für soziale Arbeit an der TH Nürnberg und schreibt obviously auch Bücher. Schauen wir uns das ganze Thema Chancengleichheit nochmal aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive an. Hallo Frances.
Hallo Caro.
Erzähl doch erstmal ganz basic, was ist eigentlich Klassismus? Also welche sozialen Klassen unterscheidest du da zum Beispiel?
Ja, gern. Also Klassismus ist eine Diskriminierungsform, ähnlich wie Sexismus oder Rassismus. Aber bei Klassismus geht es um die Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft oder Klassenposition. Und Klassismus trifft zum Beispiel erwerbslose Menschen, also besonders GrundsicherungsbezieherInnen aktuell, aber auch wohnungslose Menschen, Arbeiterkinder, armutsbetroffene Personen. So Klassismus richtet sich, so ganz breit gesagt, gegen Menschen aus der Arbeiterinnen- und Armutsklasse.
Mhm. Du hast jetzt auch schon Rassismus und Sexismus aufgezählt. Das kennen wir ja irgendwie alle. Da wird viel drüber gesprochen. Warum ist das bei Klassismus anders?
Ja, Klassismus wurde ganz lange als Diskriminierungskategorie ignoriert. Klassismus ist auch noch nicht fest verankert im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. In Berlin wurde sozialer Status jetzt mit ins Landesantidiskriminierungsgesetz aufgenommen. Das ist bisher einmalig. Also diese Diskriminierungsform, ja, wurde stark ignoriert, was auch daran liegt, dass armutsbetroffenen Menschen meistens selbst die Schuld gegeben wird. Also es wird gesagt, wer arm ist, hat sich nicht genug angestrengt. Und es ist auch ein Thema, was oft mit Scham verbunden ist. Daher organisieren sich Betroffene seltener.
Mhm. Wie zeigt sich das denn jetzt eigentlich speziell in Bezug auf zum Beispiel Bildung und Arbeitschancen?
Also im Bildungssystem wissen wir, dass die Möglichkeit, Bildungsabschlüsse zu erlangen, also zum Beispiel Abitur zu machen, zu studieren, ganz massiv von der Klassenherkunft abhängt. Also wer aus einem reichen oder Akademikerinnenhaushalt kommt, hat eine sehr viel höhere Chance, auch einen höheren Bildungsabschluss zu erreichen. Und generell, also da kann man sich zum Beispiel die IGLO-Studie anschauen, wissen wir leider auch, dass Schülerinnen aus privilegiertem Hintergrund, dass die wirklich bevorzugt werden, also dass sie weniger Leistung erbringen müssen, um eine Gymnasialempfehlung zu bekommen. Es geht aber auch nochmal um so größere Fragen. Was gilt überhaupt als Bildung? Wer definiert, wer gebildet ist? Welche Bildungsabschlüsse werden überhaupt wie anerkannt?
Warum spielt das denn überhaupt noch, also diese Klassenzugehörigkeit in Deutschland, so eine Riesenrolle? Also liegt es daran, weil das so lange ignoriert wurde, oder was ist eigentlich das Problem?
Also das Problem ist natürlich, da müssen wir uns dann die gesamte Verteilung anschauen von Vermögen. Wir leben eigentlich in einer Erbinnengesellschaft, also 30-40% des Gesamtvermögens wird jährlich vererbt und nicht über eigene Lohnarbeit erarbeitet, sondern einfach über Generationen weitergegeben. Und aktuell steigt auch die soziale Ungleichheit. Also es gibt immer mehr armutsbetroffene Menschen, aber auch der Reichtum nimmt zu. Und Klassismus, also der Hass zum Beispiel gegen Menschen, die Grundsicherung beziehen, gegen armutsbetroffene Menschen, der verschleiert natürlich auch die strukturelle Ungleichheit, die da ist.
Du hast gesagt, wenn man aus einem privilegierten Haushalt kommt, ist es wahrscheinlicher, dass man zum Beispiel aufs Gymnasium kommt oder auch einen höheren Bildungsabschluss kriegt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Kinder aus Familien ohne Akademikerin oder Akademikerin es aus diesem Milieu wirklich rausschaffen oder aus Familien, die von Armut betroffen sind?
Also es ist natürlich möglich. Es gibt KlassenübergängerInnen, es gibt Menschen aus der Arbeiterinnenklasse, die studieren oder die später Teil der Mittel- oder Oberklasse werden. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist unwahrscheinlicher. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, in der Klasse zu bleiben, in die man hineingeboren wurde.
Was sind dann die Herausforderungen, wenn man es doch aus der eigenen Klasse sozusagen rausschafft oder in eine andere wechselt?
Ja, die Soziologin Chantal Jacquet bezeichnet das als zwischen den Klassen stehend. Also viele Menschen fühlen sich entfremdet oder werden entfremdet von ihrer Herkunftsklasse, kommen aber auch in der neuen Klasse nie ganz an. Und es kann auch mit Gefühlen von Scham und Schuld einhergehen. Und in meinem Buch Klassismus überwinden, da habe ich auch in einem Kapitel KlassenübergängerInnen begleitet und mit ihnen gesprochen. Und es kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben auf die eigene Biografie, aber es ist oft auch mit negativen Erfahrungen verbunden.
Was verändert das, wenn auch noch eine Migrationsgeschichte dazu kommt?
Also häufig ist Klassismus auch verbunden mit Rassismus, gerade im Bildungssystem. Also im Bildungssystem sind Menschen, die aus einer Arbeiterinnenfamilie kommen und dazu noch Rassismus erleben, sehr stark ausgeschlossen. Also da werden die Zugänge massiv versperrt. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit dann natürlich noch geringer, sozialen Aufstieg oder Klassenübergang zu machen. Und aufgrund von Rassismus wird auch teilweise kulturelles Kapital gar nicht anerkannt. Also Bildungsabschlüsse werden dann teilweise in Deutschland nicht anerkannt. Deswegen hat es oft zur Folge, dass man in Deutschland dann eben unter schlechteren ökonomischen Bedingungen lebt oder auch in ausbeuterischen Arbeitsbedingungen landet.
Was würdest du sagen, wie kann man da supporten oder eben auch als nicht betroffene Person versuchen, die Situation besser zu verstehen?
Ja, ich denke, es kommt immer auf das eigene Handlungsfeld an. Natürlich hat man auch selbst Einfluss. Also beispielsweise LehrerInnen müssen ihre klassistischen Vorurteile wahrnehmen, verlernen und gerechter auf die unterschiedlichen SchülerInnen schauen. Und natürlich kann man auch im eigenen Umfeld schauen, wie kann man Leute unterstützen oder welche Initiativen gibt es auch vor Ort. Also beispielsweise Erwerbsloseninitiativen, Wohnungslosen-Selbstvertretung, Arbeiterkinderreferate, die man unterstützen kann.
Wie ist das, wenn ich jetzt selbst betroffen bin, sich gegen Diskriminierung aufgrund von eben Armut zum Beispiel zu wehren? Weil Armut ist ja oft auch mit Scham verbunden oder für Menschen mit wenig Zugang zu Bildung ist es natürlich auch schwieriger, Leute zu finden, die sich für einen einsetzen und wirklich was verändern können.
Ja, das stimmt. Und in Berlin ist es natürlich jetzt so, dass durch das Landesantidiskriminierungsgesetz, das auch der soziale Status damit reinzählt, aber auch insgesamt sollten sich armutsbetroffene Menschen, die Klassismus erfahren, auch an die Antidiskriminierungsstellen wenden, damit da auch mehr gemacht wird, unterstützt wird. Und es ist generell auf jeden Fall gut, sich zu vernetzen, sich auszutauschen, mit anderen zusammenzukommen, über die Erfahrungen zu sprechen, zu sehen, dass da auch strukturelle Fragen dahinter stehen.
Dein aktuelles Buch heißt ja Klassismus überwinden, Wege in eine sozial gerechte Gesellschaft. Wie glaubst du, wäre das möglich?
Also ich habe mir sozusagen drei Positionen angeschaut, von denen aus man sich für eine sozial gerechte Gesellschaft einsetzen kann. Also zum einen ging es um armutsbetroffene Menschen und da habe ich mir die Bewegung angeschaut, die Erwerbslosenbewegung rund um die Einführung von Hartz IV und die aktuelle Bewegung Ich bin armutsbetroffen. Ich habe aufgezeigt, wie wichtig es ist, sich da zu organisieren. Und dann habe ich mir die Position von KlassenübergängerInnen angeschaut und geschaut, wie man zwischen den Klassen solidarisch handeln kann, vermitteln kann. Und dann ging es auch um Aktivismus von vermögenden Menschen, von reichen Menschen, die Initiativen wie Tax Me Now oder Resource Generation, wo auch vermögende Menschen sich für eine gerechtere Gesellschaft und eine gerechtere Besteuerung zum Beispiel von Vermögen einsetzen. Also es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Positionen und alle können sich für eine sozial gerechtere Gesellschaft einsetzen von ihren jeweiligen Klassenpositionen und Erfahrungen aus.
Was würdest du aber sagen, müsste sich in Deutschland auch einfach ändern? Vielleicht auch von der Politik?
Man kann natürlich auch auf einer politischen Ebene schauen, wie kann das Bildungssystem gerechter werden. Also wir wissen zum Beispiel, dass eine sehr frühe Trennung in unterschiedliche Schulzweige, dass das soziale Ungleichheit fördert. Also es wäre empfehlenswert, möglichst ein Gesamtschulkonzept zu entwickeln oder zumindest später zu trennen. Man sollte natürlich auch überlegen, wie Vermögen und Erbschaften gerechter besteuert werden können. Und auch in den Medien, im Kulturbereich, in der Politik geht es auch um die Frage, wie kann man zum Beispiel Arbeiterinnenkinder unterstützen, dort auch Zugang zu bekommen und sich politisch zu engagieren. Und natürlich, dass die Grundsicherung zu niedrig angesetzt ist, also dass Menschen von dem Betrag einfach nicht leben können. Und da sollte man auch auf die Sozialverbände hören und auf die betroffenen Initiativen und da wirklich eine menschenwürdige Grundsicherung ansetzen.
Vielen Dank für den Einblick, Frances.
Gern. Danke für die Einladung.
Habt ihr euch eigentlich schon mal so richtig mit Klassismus beschäftigt? Seid ihr vielleicht selbst betroffen? Erzählt uns gerne davon, wenn ihr möchtet. Die WhatsApp-Nummer und auch Mailadresse findet ihr hier in den Shownotes. Also, ihr habt jetzt neben dem ganzen Wissen von Siani und Frances auch auf jeden Fall ordentlich Lesestoff bekommen. Ich bin Caro Nieder. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.